Bist du traumatisiert von der Prüfungssimulation?
Nein, keiner Art und Weise. Du hast die Prüfung dermaßen angenehm gestaltet.
Das habe ich gern, wenn du quasi einfach mich lobst.
Gell? So ist es meistens.
Ja, genau. Es ist immer so hochverdächtig. Was ist in dieser Situation falsch? Was ist da im Köcher? Was kommt jetzt? Ja, wenn man mir nach dem Maul redet.
Aha.
Findest du das nicht außergewöhnlich?
Kannst du das? Nein, also du bist einfach ein misstrauischer Mensch, offenbar. Ja. Kannst mit Lob nicht umgehen.
Ja, genau. Ja. Eröffnung von Entscheid.
Wir sind bei Artikel 84, richtig? Eröffnung von Entscheid.
Mhm.
Grundsatz ist, wenn das Verfahren öffentlich ist, so eröffnet das Gericht das Urteil. Im Anschluss an die Urteilsberatung mündlich.
Man begründet kann aber darauf, genau, man kann aber auch darauf verzichten.
Genau, das passiert ja noch oft. Dann fragt man sich immer, hat man das Verfahren dermaßen verkompliziert, dass länger man darüber hirnen oder sehnt sich nach der Kaffeepause. Das ist manchmal schon schwierig auseinanderzuhalten.
Dann gibt es ja die Bestimmung 84 Absatz 4, wo der Grundsatz festhaltet als Ordnungsvorschrift, dass eigentlich innerhalb 60 Tagen, ausnahmsweise innerhalb 90 Tagen, das begründete Urteil müsste der Partei zugestellt werden. Ich habe das Gefühl, die wenigsten Gerichte kennen die Bestimmung.
Ja, beziehungsweise sie fundieren sich darum, wie man sich halt um viele Ordnungsvorschriften fundiert. Also, meine, wen interessiert noch das Verbot von der Suggestivfrage? Es ist eine Ordnungsvorschrift. Also, nur schon die Unterscheidung, das macht mich gerade hässig. Zwischen diesen verschiedenen Vorschriften, dann schreiben sie nicht ins Gesetz, wenn es eine Ordnungsvorschrift ist, schreiben sie auch nicht ins Gesetz.
Ja, das ist das Unding vom Bundesgericht, wo einfach immer den Einzelfall retten und damit ein bisschen das gesamte rechtsstaatliche System infrage stellt. Ja,
oder sanktionieren sie doch wenigstens, wenn ein Urteil dann erst nach einem halben Jahr kommt, dann soll doch die Oberinstanz klar 20% Abschlag oder 30% Abschlag. Das macht nicht, die Gerichte werden sofort diszipliniert, die werden die Urteile schneller begründen.
Ja, ja. Da, was mich mehr stört ist, du hast dann vielleicht das Urteil kommt dann nach 14 Monaten. Und es kommt dann so out of the blue. Und ich meine, es wäre nur eine Frage von der Höflichkeit, dass wenn du nach 60 Tagen nicht schaffst, dass du mal anläutest, das mitteilst und sagst, sieh, es tut uns leid, wir können die Ordnungsfrist nicht einhalten, wir denken, wir können es bis dann und dann schaffen. Und nachher, nach 6 Monaten, könnt ihr es vielleicht verschicken, dass sie nochmal ein Telefon geben und sagen, sie, man verschickt es nächste Woche, dass sie das terminlich planen können, sie haben ja dann eine Frist, die ihnen läuft, möchten wir ihnen das vorgängig mitteilen. Ich meine, das wäre nur eine Frage vom Anstand und Höflichkeit, dass man Parteien nicht einfach warten lässt und dann kommt sie irgendwann.
Ja, vor allem also nach 14 Monaten, das habe ich auch schon erlebt, dass so lange müssen auf eine Begründung warten. Vergiss ich schon den Fall fast, ja, dass du überhaupt komplett hast.
Und nachher müssen wir in 20 Tagen oder in 30 Tagen je nach Instanz reagieren und musst ja dann noch den Klient finden, den hast du ja eineinhalb Jahre nicht mehr gehört, du musst dich in den Fall lesen, du musst dich mit dem Treffen besprechen, also du kommst dann, und hast ja noch ganz viele andere Termine, also du kommst eigentlich ohne Not in einen zeitlichen Stress. Und das ist immer die Verdichtung und immer auf Seite der Anwaltschaft, Beschleunigungsgebot, immer ganz wichtig, aber auf Seite der Gericht interessiert es kein Mensch.
Das wäre wirklich höflich, wenn sie eine kurze Mitteilung würde machen, standardisiert. Genauso höflich wäre es übrigens, wenn sie einem auf die halbe 5 zur mündlichen Urteilseröffnung bestellen, dass wenigstens ab dem 5 doch mal die Auditorin oder der Auditor rauskommt aus dem Gericht und sagt, sie, wir haben dann bis dann und dann, sie können nochmal verfügen. Oder warten wir vielleicht mal eine Stunde oder eineinhalb, bis wir dann irgendwann dafür eintreten.
Gut, ja. Soviel zu einem Gerichtsbashing.
Ja. Artikel 85. Form von der Mitteilung und von der Zustellung. Die Mitteilungen gehen natürlich in Schriftform und sie erfolgen in der Regel durch eingeschriebene Postsendung, Absatz 2, oder auf andere Weise gegen Empfangsbestätigung. Die Privatpersonen, die beschuldigte Personen sind oder auch Privatkläger, die kommen das nie in eingeschriebener Form über, die kommen das mit Rückschieber.
Also du meinst den Strafbefehl?
Nein, das Urteil bestrafen habe ich gar nicht gedacht, dass dort machen sie irgendwas.
Urteil, ich weiß halt nicht, weil Urteile werden ja kommuniziert über den Anwalt.
Eben, wenn es jetzt kein Anwalt drin ist, meine ich, dann kommen sie jetzt glaub, schon gegen Rückschein, oder? Ich bin ja nur gegen eingeschriebene Sendung, weil einschreiben können ja auch Hausgenossen holen.
Aber wir haben ja mal auch die Fälle, dass uns eingeschrieben schicken und noch einen Empfangsschein.
Ja, das stimmt, aber das finde ich eine gute Kombination, weil dann kommt sie in eine Kanzlei, der nimmt das Sekretariat entgegen und dann unterzeichnen wir den Empfangsschein und die Anwältinnen schicken das ja zurück. Da muss man nicht damit rechnen, dass man es einfach nicht zurückschickt.
Aber wieso schickt man eingeschrieben und einen Empfangsschein?
Ja, weil ich eben denke, bei Einschreiben, aber ich bin jetzt nur am Fabulieren, Einschreiben könnte kein Hausgenossen entgegennehmen.
Ja, aber ich habe in meiner Anwaltskanzlei kein Hausgenossen.
Ja, aber es kann auch deinen Geschäftspartner entgegennehmen, ja. Und dann verhängt er es halt, dir das weiterzugeben.
Ja, aber dann, das
verhängt doch nicht. Er ist nicht deine Hilfsperson, du bist ja dort im Prozessrechtsverhältnis.
Also ich glaube, das ist einfach doppelt gemoppelt, ohne dass das wirklich einen Sinn ergibt.
Nein, ich glaube, das gibt sehr viel Sinn.
Nein.
Ja. We agree to disagree.
Genau.
Gut, was dort noch wichtig ist... Warte jetzt mal, siehst du? Sollst du noch den Absatz 3 machen? Sie ist der Erfolg, wenn die Sendung also im gleichen Haushalt leben, dem in 16 Jahre alte Personen gegenüber werden. Vorbehalten bleiben Anweisungen der Strafbehörden, eine Mithängung der Adressaten. Alles falsch gesagt. Ja gut, aber wichtig scheint mir noch bei den Einschreiben, dass sie nach dem 7. Tag, nach einem erfolglosen Zustellungsversuch, als zugestellt gelten und dann die Frist anfangen zu laufen.
Ja, das ist so eine Zustellfiktion.
Genau, aber das ist schon für die praktizierenden Anwältinnen und Anwälte wichtig, dass man nicht eine Abholungsverlängerung abmacht mit der Post. Dass man sagt, man ist jetzt 2 Wochen in der Ferien, dann sind wir zurückgehalten. Nach dem 7. Tag fängt die Frist trotzdem an laufen.
Ja, wir haben ja gewettert über die 60 und 90 Tage, die nicht eingehalten wird, und nachher kommt nach 14 Monaten plötzlich das Urteil. Ich finde es relativ ein harter Tobak, dass man dann eine Zustellung Fiktion macht. Sagen wir, du bist jetzt nicht anwaltlich vertreten, dann musst du 14 Monate musst dauernd zur Verfügung stehen, immer innerhalb 7 Tage. Das ist ja für einen Laien. Die sind ja gar nicht so fristenaffin wie wir. Dann ist das gar nicht bewusst. Hey, dann sind es 3 Wochen in der Sommerferien. Bei uns ist klar, bei uns in Post, wir haben ja StV. Aber als normale Person, musst du dann, weil du jetzt in einem Strafverfahren bist, musst du StV organisieren, weil allenfalls das Strafgericht genau in deinen Ferien dir nach 14 Monaten das Urteil zustellen. Also ich finde, das geht relativ weit, dass man da einfach eine Zustellfiktion nach 7 Tagen macht.
Ja, aber es hat sich gerade einen Bundesgerichtsentscheid gegeben, was ein Anwalt eben eine Verlängerung
ja,
von der Abholung gemacht
aber das
hat.
Ja.
Ein Anwalt, Entschuldigung, und dort muss er sich einfach halt auf den
Gesetzesbuchstaben
verlassen. Das bleibt nicht ganz übrig. Aber bei den Privatpersonen sehe ich das genau gleich. Das ist
ja, vor allem, wenn
völlig
man
Unding, ja.
Also man kann sagen, okay, 60 Tage musst du zur Verfügung halten. 90 Tage von mir aus, wenn sie nach 60 Tagen anrufen und sagen, wir brauchen nochmal 30 Tage. Aber wenn sie dann einfach ins Blaue raus dich warten und nachher hast du einmal genau dann während der Ferien.
Aber eigentlich ist es ja korrekt. Ich meine, wenn man da den Absatz 3 noch sieht, oder? Man kann es per Einschreiben machen, vorbehalten bleiben, Anweisungen der Strafbehörden, einem Mithängen der Adressaten oder dem Adressaten persönlich zuzustellen. Also die faire Staatsanwältin oder der faire Staatsanwalt schickt einen Strafbefehl, mit der Auflage muss persönlich zugestellt werden. Und wenn es halt nicht klappt und es kommt retour, dann gilt das nicht als zugestellt. Schick mal die Polizei dabei oder was
es auch immer. Es ist ja eh ein Witz. Also einen Strafbefehl kannst du schicken und wir haben irgendwann die Zustellfiktion, die greift. Also ich finde das mit der Zustellfiktion hochproblematisch und es ist auch nicht zu verstehen, weil wenn du betrieben wirst, und dir der Zahlungsbefehl muss zugestellt werden. Dann kommst du Post über, du musst ihn in 3 Tagen abholen und wenn du ihn nicht abholst, wird er dir persönlich durch die Polizei zugestellt. Also wenn man sogar einen Zahlungsbefehl den Leuten in die Hand drückt und schaut, dass das in die Hand bekommt und versteht, was da drin steht, wieso soll das bei einem verurteilenden Entscheid wie einem Strafbefehl anders sein? Also das verstehe ich keine Sekunde, dass man da so leichtfertig einfach die Zustellfiktion annimmt.
Ja. Bin ich voll bei dir. Ich finde, man müsste aber schon noch unterscheiden, das haben wir vorher schon gemacht, wenn eine Kanzlei oder eine Anwältin oder ein Anwalt eine Entscheidung bekommt, dann kann bei mir schreiben bleiben. Und eben der 85 Absatz 3, letzter Satz, dass die Strafbehörde kann anordnen, dass man muss persönlich zustellen, das müsste eigentlich zur Regel werden. Und im Grundsatz vom Anspruch auf ein faires Verfahren sollte man gerade bei langmonatigen oder langen Prozessrechtsverhältnissen müssen wir eigentlich auf das zugreifen.
Ich meine auch spezialpräventiv. Also wenn du mit Zustellungsfiktion schaffst, dann weiss die beschuldigte Person gar nicht, dass sie verurteilt worden ist. Dann macht Probezeit keinen Sinn. Dann macht ja alles eigentlich gar keinen Sinn. Also ein Sinn von einem Strafverfahren ist ja, dass die beschuldigte und schlussendlich verurteilte Person davon Kenntnis hat. Weil nur so hast du ja präventive Wirkung.
Absolut, ja.
Also man hat etwa das Gefühl, dass Urteilsfreudigkeit ist derart hoch, dass sie jedem Sinn und Verstand widerspricht. Mhm. Und dann geht es einfach darum, um eine hohe Verurteilungsquote, aber das kann ja nicht das Primat sein von einer Strafverfolgungspolitik.
Einverstanden.
Also der Königsweg ist, wie du sagst, oder? Dass man den Strafbefehl wie einen Zahlungsbefehl halt persönlich muss aushändigen.
Genau.
Außer der ist anwaltlich vertreten, dann kann ich das der Anwalt machen. Und dann kann man es, wenn man es aushändigen, kann man ja auch gerade erklären, was drinsteht, weil meistens sind ja die Leute, kann man das diesen Leuten auch in einer verständlicheren Sprache erklären, was dort drin steht und auch die Rechtsmittel erläutern.
Ja, das ist nochmal etwas anderes, als wenn man es persönlich übergibt, Strafverfolgungsbehörde, das wäre die persönliche Zustellung gewesen. Es gibt im anderen Fall auch so die wirklich die klassischen Schnellverfahren, wo Strafverfahren teilweise sind. Jemand wird aufgegriffen und in der ersten 48 Stunden gerade aburteilt, dass es gar nicht vor das Zwangsmassnahmengericht muss. Und dann hat man eine Einvernahme und der Strafbefehl ist eigentlich schon vorbereitet. Und dann sagt man, wartet sie noch rasch, dann sie das übersetzen. Das Einvernahmeprotokoll, dann ist es geständig. Und nachher, am Schluss übergibt man gar nicht den Strafbefehl. Oder? Und wie genau der, ob der und wie genau der dann wirklich übersetzt wird, ist eine andere Frage. Und dann hat eigentlich 48 Stunden in Haft gewesen, hat dann einfach eine Frist auf den Lauf.
Aber mein Punkt ist etwas anderes. Wenn du einen Strafbefehl einfach übersetzt, dann ist das ja in einem unmöglichen Juristendeutsch verfasst.
Gut, das haben wir ja schon gehabt mit der Plain Language.
Ja, ja. Aber ja. Man kann es nicht genug sagen. Man muss ja sicherstellen, dass die Leute das auch verstehen. Oder? Dass man gross steht, sie haben einen Strafregistereintrag. Oder nur schon Strafregistereintrag ist kompliziert. Sie sind damit vorbestraft. Sie haben 10 Tage Gefängnis. Sie müssen das absitzen, wenn.
Ja, hast völlig recht. Das hätte eigentlich schon in die letzte Folge gepasst vom Podcast, oder? Der Art, wie man Entscheid eröffnet, wie man sie begründet, oder? Und dann müssen wir wirklich so auf die sogenannte Plain Language zurückkommen, dass man ganz einfach erklärt, was der Entscheid ist, was das für einen direkt bedeutet und nicht.
Also wir haben ja immer wieder die Fälle, dass die
Leute. Mitteilung an Vostra. Vostra? Weiss niemand, dass das jetzt eine Mitteilung ist. An die Behörden ist, die das Strafregister führt.
Ja, eben. Wir haben ja immer wieder Klienten, die dann fragst, ja, sind sie vorbestraft? Nein. Ja, aber sie haben ja da 7 Strafbefehle.
Aha, das war ein Buß gewesen.
Ja, dann muss er Geld zahlen.
Genau.
Also, oder? Ich meine, Strafjustiz, die Wirkung entfällt, dann müsst halt auch schauen, dass das bei den Leuten ankommt und die das auch verstehen.
Oder du meinst drakonischer bestrafen?
Nein, sicher nicht. Aber dass man denen erklärt, was man jetzt gerade mit ihnen macht. Du, zu dieser Diskussion eine heimliche Verurteilung, also der DMRK von Konformität von der Zustellungsfiktion, da gibt es eine Masterarbeit von einem Jascha Mattmann. Das ist jetzt am 31. August rausgekommen in der Zeitschrift für Strafrecht.
Spannend, ja.
Sehr, sehr lesenswert.
Hast du es gelesen?
Ja, ich habe es gelesen.
Okay, ja. Kannst du es vielleicht in die Show Notes tun oder so?
Ah ja, gute Idee, ja. Es ist eben auch Open Access. Ja. Ich kann es verlinken, ja, dann kann man zugreifen.
Für den ersten Abschluss, Artikel 86 wäre noch die elektronische Zustellung mit dem Einverständnis von der betroffenen Person. Das bieten wir ja der Staatsanwaltschaft immer wieder an, also du vor allem, mehr als ich.
Oder? Ja, standardmäßig in jedem Fall.
Das Problem ist, die haben ja in der Regel noch gar die einzelnen Staatsanwältinnen und Staatsanwälte verfügen gar noch nicht und die Richterinnen und Richter gar noch nicht über die erforderlichen qualifizierten elektronischen Signaturen. Die können das gar nicht rechtsgültig etwas zustellen.
Da habe ich News. Ich habe heute Morgen mit jemandem, mit einer Staatsanwältin telefoniert von Limmatal Albis und die kommen jetzt also auch digitale Signaturen über.
Super.
Ich glaube, zuerst kommen sie jetzt mal 5 über.
Ja, das ist aber super.
Ja, ist super. Ja,
das ist super, ja. Ja, das kommt jetzt, das ist eigentlich der alte elektronische Rechtsverkehr. Wenn man wartet noch so lange auf den neuen mit der Justitia 4.0, dem Becky, der Justice.Swiss, wie sich es nennt oder so, die Justizplattform. Ja, machen wir doch einfach mit den bisherigen Lösungen weiter, die funktionieren nämlich tipptopp. Gut, Artikel 87, Zustellungsdomizil. Ist noch wichtig, wenn wir ausländische Klientinnen und Klienten haben. Fragen jetzt teilweise nach, ob man für sein Zustellungsdomizil ist, als Anwalt, wo man gewisse Zurückhaltung, eine Vertrauensfrage zu der Mandantin, zum Mandant, ob die dann wirklich erreichbar sind, wenn man es halb später eine fristauslösende Zustellung bekommt. Genau, habe ich schon gute und schlechte Erfahrungen gemacht. Abschluss 88, Doreen.
Noch nicht, nichts dazu
zu sagen. Öffentliche Bekanntmachung, ja.
Hast du das schon erlebt?
Habe ich einmal erlebt, wo nach der erstinstanzlichen Verhandlung, sogar im Freispruch gegeben hat, ist der Mandant nicht mehr erreichbar gewesen. Und dann, wo man ja Vorladung für Berufungsverhandlung, die Staatsanwaltschaft hat die Berufung erklärt, wo wir ja die Vorladungen für eine Prüfungsverhandlung muss man persönlich zustellen. Und dann haben sie von mir eigentlich noch wollen, abnehmen, sein Verständnis, dass es bei mir kann zugestellt werden. Das habe ich nicht wollen. Und dann haben sie es mir öffentlich bekannt gemacht. Damit es gültig ist. Sie haben sogar meine Prüfungsverhandlung dann verschieben, wie sie es auch erst am Schluss gemerkt haben.
Und was hat es denn zweitinstanzlich gegeben?
Bestätigung vom
erstinstanzlichen Freispruch. Ja. Oh, das ist ein schöner.
Das ist ein schöner. Das Schlimmste ist, wenn die erstinstanzlichen Freispruch gekehrt werden.
Ist denn in dem Fall, wo die Person geflüchtet ist, hat die jetzt allenfalls wegen dem noch ein Problem?
Die ist, ja, also die Frage ist, ob geflüchtet ist. Ich kenne die ganz genauen Weggründe dort nicht, oder? Aber ich glaube, nein. Also eine Flucht vor einem Strafverfahren allein, das wäre mir jetzt neu als das ein Straftatbestand.
Nein, das natürlich nicht.
Ja.
Wobei, wenn du von der Polizei wegrennst, ist das ja eine Hinderung einer Amtshandlung.
Ja, apropos noch ein, ja, genau, ein Abschlussschmankerl. Eben, schön ist ja, also das Schönste sind vermutlich zweitinstanzliche Freisprüche, oder? Würdest du auch sagen. Das ist ein schönes Gefühl. Wenn man zuerst aufs Dach überkommt, man kommt mit seinem Standpunkt und trinkt man nicht durch, und endlich folgt dem jemand. Schlimm sind erstinstanzlicher Freispruch, zweitinstanzlicher Schuldspruch. Das ist mir einmal passiert.
Mit Verhaftung im Gerichtssaal.
Mit Verhaftung im Gerichtssaal. Dann ja. Ist die Eröffnung. Wir waren noch eine Stunde draußen. Wir haben auf die Urteilseröffnung gewartet. Wir kommen rein, die Urteil wieder öffnen. Nachher gehen die Flügeltüren des Obergerichtssaals und 40 Polizisten kommen die.
Hast denn das
die haben die heimlich aufgeboten.
Aber hast du denn das nicht antizipiert und vorher gefragt?
Wie würdest du das antizipieren vorher fragen?
Ja, wenn die Möglichkeit besteht, würde ich glaube vorher am Referent oder am Vorsitzenden anrufen und fragen, ob man mit dem zu rechnen hat.
Und dann? Was meinst du, was sagt er? Sagt er nein und lügt? Oder sagt er ja, macht eine Begünstigung? Das ist total schwierige Position. Ich begreife dort als Staatsanwältin, wenn man denen anruft und fragt, wird mein Mandant gesucht? Wenn sie sagen nein, wird nicht gesucht, dann wird trotzdem gesucht. Dann ist es wohl heikel zu lügen.
Gut, aber ist in deinem Fall ist ein Ausländer oder ein Schweizer?
Ist ein Ausländer gewesen.
Und ist er wohnhaft in der Schweiz oder nicht?
Wohnhaft in der Schweiz.
Aha, ja gut, dann ist es ja eh schwierig. Also die Fluchtgefahr wird ja sowieso viel zu hoch gehängt. Mhm. Also dass einer wirklich dann flüchtet und Zelt abbricht und alle Freunde und alles Geschäft und das soziale Leben hinter sich lässt, braucht es ja dann schon sehr viel.
Ja gut, ich habe meinen Klienten umfassend aufgeklärt. Über alle möglichen Gänge im Verfahren. Oder?
Nein, aber bis
jemand flüchtet. Der zweite Schritt muss er dann selber denken. Also ich flüchte jetzt von dir, ich muss arbeiten. Tschüss.